Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Elementarwissen, dem Grundschulbildungspodcast. Ich bin Steffen.
Und ich bin Jessica.
Wir wollen uns heute mal das Cura-Modell angucken. Jessica, du bist ja jetzt schon seit längerem Lehrkraft, hast an privaten und staatlichen Schulen gearbeitet und hast dir aus der Reformpädagogik verschiedene Modelle angeguckt und dir von den einzelnen verschiedenen Pädagogikmodellen das rausgesucht, was du gerne machen möchtest, was du umsetzen möchtest und daraus dein eigenes System entwickelt. Ein wichtiger Baustein deines Systems ist das Cura-Modell.
Ja, das stimmt. Also ich bin beim Cura-Modell hängen geblieben, weil ich in meinem Berufsleben tatsächlich erlebt habe, wie kraftvoll individualisierte Lernarrangements für die Schüler sein können. Wiederum stehen wir als Lehrkraft immer vor der Herausforderung, das alles umzusetzen. Und mein Ziel ist es nun, das Cura-Modell so zu gestalten, dass es sich an meinen Bedürfnissen irgendwie anpasst, sodass es nicht in einem starren Modell irgendwie verbleibt, sondern einfach vielen Kollegen und Kolleginnen zu zeigen, dass es modulabel ist, dass man nicht alles eins zu eins sofort und wunderschön gestalten muss, sondern wirklich, dass man sich einfach Stück für Stück trauen kann und dass es nicht eins zu eins durchgeführt werden muss.
Also das heißt, wer sich auch für das Cura-Modell interessiert, der muss nicht mit von 0 auf 100 sozusagen, sondern kann so eine Art fließenden Übergang schaffen.
Genau. Mein Ziel ist, dass viele Kollegen Mut fassen, einfach zu starten, einfach loslegen, einfach gucken, was kann der erste Schritt, was ist der zweite Schritt, wo, wie, wer kann mir helfen, wie geht's weiter, Stück für Stück, so dass es passt.
Das Cura-Modell besteht ja aus 4 Säulen. Erklär doch mal, welche Säule oder welche Säulen das Cura-Modell hat. Wir haben ja beschlossen, diese 4 Säulen in einzelnen Folgen zu besprechen, um nicht zu viel Input auf einmal zu liefern und leicht verdauliche Folgen zu haben. Wir kümmern uns heute um die erste Säule, aber da das ja sozusagen der erste Teil unserer Serie ist, erklär doch mal kurz das Cura-Modell und die einzelnen Säulen.
Also das Cura-Modell besteht aus 4 Säulen. Das erste wäre dann der Klassenraum selbst, also die Gestaltung und die Funktion vom Klassenraum. Dann kommt die Inputphase im Kreis, das heißt die Einführung und Inputs werden immer im Kreis durchgeführt oder sollen zumindest im Kreis durchgeführt werden. Dann das Lernen mit Lernaufgaben, das heißt das selbstgesteuerte Lernen ist ein ganz wichtiger Punkt im Cura-Modell. Und schließlich dann die freie Platzwahl und Partnerwahl, die auch eine zentrale Rolle ist, was das selbstgesteuerte Lernen ist.
Ja, wie du gerade schon gesagt hast, es gibt eigentlich diese 4 Säulen, die dann ineinander auch übergreifend sind und miteinander wirken. Das heißt, wir werden immer mal auf die anderen Säulen in unseren Folgen referenzieren und mal vorgreifen und auch mal eine kleine Retrospektive in den anderen Folgen auf die vorigen haben. Aber heute wollen wir uns hauptsächlich um den Raum kümmern, wie der Raum gestaltet ist. Wie sieht denn das Cura-Modell den Raum und die Raumstruktur?
Na, die Raumstruktur ist klar strukturiert. Also es gibt für alle Tätigkeiten einen Platz. Es gibt einen Leseplatz, es gibt einen Arbeitsplatz, es gibt einen Besprechungsplatz, es gibt einen Kreis, es gibt für alles Strukturen, sodass die Kinder immer sofort alles wiederfinden. Die wissen, wann sie wie, wo, was irgendwie zu tun haben. So dass es für mich als Lehrkraft so entspannt wie möglich ist, weil ich nicht immer maßregeln muss, dass jetzt der falsche Zeitpunkt ist für dieses Gespräch, sondern die Kinder wissen, wenn sie Gesprächsbedarf haben, müssen sie zur Bushaltestelle gehen und dann treffen sie sich und können das Thema halt besprechen.
Erklär nochmal kurz das Wort Bushaltestelle. Einige, die vielleicht nicht wissen, was die Bushaltestelle ist, sind darüber gestolpert.
Ja, ich glaube, das fachliche Korrekt ist dann Lerntempo-Duett. Ich finde dieses Wort schrecklich und deswegen habe ich für mich die Bushaltestelle mit passenden Piktogramme quasi im Klassenraum Und dann ist es eigentlich kindgerecht irgendwie. Die wissen, wenn ich sage, wir treffen uns an der Bushaltestelle, dann ist für jeden klar, was es ist und was es für sie bedeutet. Das finde ich ganz günstig. Genau, ansonsten sind im Chormodell die Tische ein bisschen anders sortiert. Wir haben weder Frontal noch Groß-Einzeltische, sondern wir haben eine bunte Mischung. Die Wände werden mit einbezogen. Das heißt, die Tische stehen ganz auf an den Wänden direkt. Die Kinder haben die Möglichkeit, irgendwie einen Einzelplatz zu haben, einen Zweierplatz, einen Viererplatz. Bei mir im Klassenraum habe ich noch Stehplätze oder unterschiedliche Sitzmöglichkeiten, sodass die Kinder zwar im Sitzen arbeiten können, aber sich trotzdem dabei bewegen, zum Beispiel mit Bällen oder Balancierbretter. Also ich versuche bei den Kindern alle Lerntypen abzuholen, auch die Kinder, die einen hohen Bewegungsrang haben, so abzuholen, dass sie trotzdem mal sich zwar bewegen, aber trotzdem arbeiten können, ohne gleich Ärger zu bekommen, weil sie entweder auf Toilette gehen oder auf Wanderschaft gehen, sondern die Bewegung mit halt wird mit einkalkuliert und ermöglicht.
Du hast ja jetzt kurz beschrieben, wie die Raumstruktur aussieht und wie das alles angeordnet ist. Wie hilft diese Anordnung von den Möbeln und den Materialien? Wie hilft es den Kindern beim Lernen?
Naja, es verhindert halt Chaos. Also dann, es ist übersichtlich, die Kinder wissen, wo sie was finden. Das heißt, die können eigenständig alles benutzen. Die müssen nicht ständig hinterfragen. Ich muss nicht ständig beantworten, wo sie was finden, sondern die Raumstruktur ist so klar, dass jedes Kind weiß, Ablage A, Deutsch, finden sie auf dem Deutschregal, Ablage B, Mathe. Finden Sie beim Matheregal, die wissen, das Deutschheft kommt zum Deutschregal und das Matheheft zum Matheregal. Die wissen immer, wo sie das Material finden und dadurch sparen wir einfach unheimlich viel Zeit. Also die kurzen Impulse, die finden wirklich dann im Kreis statt, die sind wirklich sehr kurz, maximal 5 Minuten und dann geht es ans Arbeiten. Das heißt, wir haben von dieser starren 45 Minuten Zeiteinheit wirklich noch ganz viel Zeit zum Lernen.
Wenn du jetzt verschiedene Lernbereiche hast und die Kinder auch selbstständig lernen sollen, wie funktioniert das, dass die Kinder wissen, was sie zu tun haben und wie vermittelst du Regeln, wie der Raum genutzt werden kann oder darf? Also woher wissen Kinder, wie sie sich in welchen Bereichen des Raumes zu verhalten haben?
Ich habe die Klasse eigentlich eingeschult. Das heißt, jetzt habe ich eine dritte Klasse, die ich eingeschult habe. Das heißt, die Regeln sind denen von Anfang an klar. Wir haben diese Regeln zusammen erarbeitet und weiterentwickelt. Wir haben auch den Klassenraum gemeinsam weiterentwickelt. Das heißt, es kommt auch vor, dass wir gemeinsam die Möbel hin und her schieben, dass es halt zu unseren Bedürfnissen halt passt. Oder ich frage die Kinder, ob sie irgendwie neue Pläne für den Klassenraum gestalten können. Das Ganze zusammen verbunden dann mit dem Matheunterricht, also für Raum und Form zum Beispiel, das bietet sich an, sodass die Kinder halt mitgestalten können. Dann ist halt die Akzeptanz halt da für die Kinder, weil sie mitgestaltet haben. Und dann führt es dazu, dass sie auch den Raum und das ganze Material und das ganze Drumherum dann respektieren, weil das wissen sie dann halt zu schätzen.
Der Raum soll ja im Cura-Modell eine gewisse Funktion einnehmen. Erklär doch mal, welche Funktionsbereiche das gibt im Cura-Modell und wie du die gestaltet hast.
Na, im Klassenraum selbst, also ich habe das große Glück, momentan noch einen Teilungsraum zu haben, wird sich nach dem Umzug aus dem Container erledigen, aber bisher habe ich einen Klassenraum mit Sitzplätzen. Ich habe Einzelplätze, Zweierplätze, Viererplätze. Ich habe Stehplätze auch, ich glaube acht Stehplätze sind momentan bei mir verfügbar. Dann haben wir im Teilungsraum einen Kreis, was fest da ist und mit einem Teppich quasi, mit einem ovalen Teppich quasi gekennzeichnet ist. Ich habe eine Leseecke, ich habe einen Platz für den Ranzen. Das heißt, alle Ranzen werden woanders platziert und sind nicht im Klassenraum selbst, um ein bisschen mehr Ordnung zu schaffen, mehr Verkehrsfläche auch. Und so, dass die Materialien und der Klassenraum von der Optik her immer ordentlich und ansprechbar ist.
Nun ist es ja so, dass du sehr viel auf freie Arbeit oder eigenständige Arbeit setzt, sei es in Gruppen oder einzeln. Du musst aber natürlich auch mal Themen einführen. Wie schaffst du das in einen Raum, der ja teilweise begrenzt ist, diese unterschiedlichen Anforderungen oder den unterschiedlichen Anforderungen gerecht zu werden? Also wie modular oder wandlungsfähig ist dein Klassenraum?
Das geht tatsächlich ganz schnell. Also dadurch, dass ich den Teilungsraum habe, sind kurze Impulsphasen tatsächlich im Kreis dann möglich. Das heißt, wenn ich den Kindern sage, wir schleichen zum Kreis und treffen uns und ich komme, sobald absolute Ruhe ist, dann geht es eigentlich ganz schnell. Wir haben aber auch die Möglichkeit, Teppiche zu nehmen. Das heißt, die Kinder können sich oder Frühstückstische können sie sich auch nehmen. Ich habe auch Outdoor-Teppiche mittlerweile, damit die Kinder auch bei schönem Wetter draußen arbeiten können. Auch die Tische selbst aus dem Klassenraum, die haben zwar keine Rollen, die Kinder haben sich bereits bei der Schulleitung Rollen gewünscht, aber das klappt leider nicht. Und trotzdem können wir hin und her schieben. Also wir sind immer sehr flexibel. Auch mein Schreibtisch ist zum Beispiel oft Teil der Sitzmöglichkeiten. Also die Kinder haben die Möglichkeit, sich jederzeit an dem Lehrerschreibtisch hinzusetzen, wenn sie sich besser konzentrieren wollen zum Beispiel. Ich bin zwar selten da, aber die haben halt das Gefühl, sich da besser konzentrieren zu können. Und da mein Schreibtisch recht groß ist und auch höhenverstellbar ist, haben sie dann die Möglichkeit, den auch so hochzustellen, dass sie auch im Stehen arbeiten können. Dann schaffst du erst noch mehr Stehplätze und dann ist der Fokus aber wirklich die arbeiten da an meinem Tisch zu zweit oder zu viert, arbeiten aber trotzdem konzentriert dann.
Diese offene Raumgestaltung, ich denke, es gibt gewisse Kinder, denen das entgegenkommt, aber andere Kinder brauchen vielleicht ein bisschen starrere Strukturen. Wie siehst du den Einfluss auf die Kinder? Kommen alle Kinder mit solchem Konzept gut klar? Wo musst du vielleicht irgendwie mehr Hilfestellung leisten? Wie sieht der gelebte Alltag in diesem Raumkonzept aus?
Na, wir besprechen zu Beginn jeder Stunde, welches Verhalten erwünscht ist. Also welches Verhalten ist für diese Arbeitsweise nötig? Welches Verhalten ist dann gewünscht? Was müssen wir leisten, um das Ziel dann am Ende der Stunde erreicht zu haben? Das wird wirklich konsequent durchgeführt. Und wenn ich merke, ein Kind schafft es nicht, sich so zu verhalten, dass es wirklich das Ziel erreichen kann oder weil es stört oder unkonzentriert ist, einfach dann habe ich durch das freie Arbeiten so viel Zeit, dass ich wirklich mit den einzelnen Kindern ein Einzelgespräch immer irgendwie alles klären kann. Das heißt, ich stehe ja nicht vor der Klasse, sondern die Kinder sind ans Arbeiten gegangen und ich kann jedes Kind einzeln ansprechen. Meistens gehe ich dann zum Kind und frage, ob er denkt, dass er das schafft, ob er meine Hilfe braucht, was er alles noch machen muss und ob er vielleicht einen neuen Partner braucht, ob er vielleicht einen neuen Sitzblatt braucht. Ich erinnere nochmal an das Ziel, das zu erreichen ist und frage, ob das Erreichen gesichert ist oder nicht. Und meistens können die Kinder soweit selbst reflektieren, dass sie sagen, okay, ich merke, ich war gerade nicht konzentriert, das stimmt. Manche schaffen zu sagen, okay, ich war gerade nicht konzentriert, aber jetzt packe ich das. Und manche sagen, okay, ich merke, ich bin nicht konzentriert, vielleicht ist es ja gerade der falsche Partner, dann setze ich mich einfach um. Und dann zum Schluss frage ich immer noch mal, was die Kinder von mir brauchen auch, damit sie das Ziel erreichen. Denn jedes Kind, was ich selber zum Tisch oder zu seinem Schreibtisch quasi zurückschicken muss, ist für mich ein Versagen persönlich.
Du legst ja viel Wert auf Klassenzusammenhalt und Gemeinschaft bei dir. Inwieweit unterstützt dich der Raum dabei?
Ich lege großen Wert auf Gemeinschaft. Wir sind eine Gemeinschaft. Wir haben Ämter Für alles. Also wir kennen ja Tafeldienst und Austeildienst, das sind so die üblichen. Wir haben aber noch irgendwie Putzdienst, Wegedienst, Regehaltdienst, Garderobendienst, also alles Mögliche, um diese Gemeinschaft zu stärken, dass die Kinder merken, okay, wir sind alle zusammen in einem Raum und es kommt keiner hinterher, der für uns putzt und aufräumt. Deswegen sind die Kinder wirklich regelmäßig zusammen und klären das tatsächlich auch unter sich, auch am Nachmittag zum Beispiel mit dem Hort, dass sie wirklich tatsächlich putzen.
Wenn jetzt eine Lehrkraft, die den Podcast hört, sagt, hört sich interessant an, versuche ich, will ich mal umsetzen, was sind so klassische Fehler, die man bei so einer Raumgestaltung machen kann? Also worauf sollte man achten, was sollte man nicht tun?
Man sollte nicht alles auf einmal umgestalten, sondern immer Stück für Stück einführen, mit den Kindern besprechen, auch Lösungen mit den Kindern selbst besprechen, denn sie haben auch irgendwie gute Ansätze, die man irgendwie einbetten kann. Die haben auch selber Wünsche, wie sie sich einen Klassenraum tatsächlich vorstellen. Also den Kindern wird immer wieder Zeit bewusster. Ach, welches Glück sie haben, finde ich ein bisschen hochgegriffen, aber viele haben Geschwisterkinder und haben deren Klassenräume erlebt und wissen, wie deren Klassenraum jetzt aussieht und sie wissen, dass es ganz anders ist und wenn sie vergleichen, sagen sie immer, die finden unser Klassenraum einfach viel angenehmer zum Arbeiten. Viele sagen, es fühlt sich an wie ein Wohnzimmer, die fühlen sich da wohl. Und das ist halt wiederum nicht nur für die Gemeinschaft förderlich, sondern auch für das Lernen dann selbst. Also ich lerne ja selber auch lieber im Wohnzimmer als im Keller.
Nun hast du ja die Klasse von Anfang an gehabt, seit der ersten Klasse. Die sind das Arbeiten gewohnt. Du hattest aber natürlich vorher auch schon mal Klassen, wo du nicht das Cura-Modell angewandt hast. Wo würdest du sagen, sind die Unterschiede? Also welche Veränderungen im Verhalten hast du bei den Kindern beobachtet in so einer?
Das selbstständige Lernen tatsächlich, dass die Kinder sich wirklich an den Klassenraum, an allem, was den Klassenraum ausmacht, also Wände und Regale und Struktur, sich daran orientieren können, um ihre Arbeit leisten zu können. Das heißt, ich habe wiederum ganz viel Zeit geschaffen, um mich um einzelne Kinder oder Gruppen zu kümmern, die vielleicht mehr Förderung irgendwie benötigen. Aber viele Kinder schaffen es dann selbstständig zu arbeiten, ohne ständig fragen zu müssen, wo sie welche Unterlagen finden, ob sie dies und das dürfen, ob sie einen Teppich nehmen dürfen oder einen Tisch, sondern die wissen zu jeder Arbeitsphase, was sie dürfen. Es ist klar, wo sie die Sachen finden und die muss ich nicht irgendwie die Fragen beantworten, die erübrigen sich. Dadurch gewinnen wir einfach viel Zeit und diese Zeit, die bleibt am Ende fürs Arbeiten da und das ist echt wichtig.
Nun weiß ich, dass eine deiner Lieblingslektüren in den vergangenen Jahren die Hattie-Studie war. Kannst du dazu noch mal kurz was sagen? Inwieweit Hattie die Raumgestaltung bewertet?
Ja, also was heißt bewertet? Bewertet, er sagt, tatsächlich ist die Raumgestaltung ja wichtig in Form von vielen Kollegen haben mittlerweile auch bei uns an der Schule ist es so, viele haben jetzt den Raum so gestaltet, dass sie auch Tischgruppen zum Beispiel haben. Aber Hattie sagt dann in dem Zusammenhang, Tischgruppen allein reichen halt nicht, sondern es geht nicht um die Gestaltung der Tische an sich, sondern es geht um die Gestaltung und die Orientierung des Unterrichts. Das heißt, wenn die Lehrkraft selbst irgendwie den Unterricht nicht hinterfragt und ändert, dann kann sie auch die Tische so im Frontal lassen. Denn wenn sich am Unterricht nicht ändert, braucht sich am Klassenraum selbst auch nicht ändert. Also man müsste eigentlich das Ganze andersrum gestalten. Zuerst die Einstellung zum Unterricht ändern und dann den Klassenraum funktional zum Unterricht dann ändern und nicht umgekehrt. Einfach nur die Tische umzustellen ist gleich null, also Wirkungsgrad eigentlich.
Gut, das heißt, wer jetzt unsere erste Folge gehört hat zum Thema Raumgestaltung, weiß, dass das ein wichtiger Baustein des Cura-Modells
Aber
ist,
nicht das Erste,
aber
was er
nicht
machen
das.
sollte.
Genau, deswegen bleibt gespannt. Wir sprechen in der nächsten Folge über die freie Platzwahl. Auch ein wichtiger Baustein beim Cura-Modell. Und ja, Wenn ihr wissen wollt, wie dieser Baustein aussieht, dann sehen wir uns oder hören wir uns in der nächsten Folge.
Wenn ihr Fragen habt, zögert nicht zu kommentieren. Wir versuchen dann, so viele Fragen zu beantworten wie nur möglich. Vielen Dank fürs Zuhören.
Danke, tschüss.
Vielen Dank, dass ihr den Elementarwissen-Podcast gehört habt. Um keine Folge zu verpassen, folgt uns einfach auf Instagram oder abonniert den Podcast-Feed.
Wenn euch der Podcast gefallen hat, freuen wir uns über eine Bewertung auf den gängigen Podcast-Plattformen. Für einen regen Austausch zum Thema Schulentwicklung tretet gerne unserer Facebook-Gruppe Elementarwissen bei.